Dr. Elena Gruschka, Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch-Podcast. Jetzt live.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, dein Gesundheitsmagazin am Freitag. Heute ist das Thema Max Richard Lessmann-Gonzalez und seine Krankheit. Mein Name ist Dr. Elena Gruschka und Max geht es tatsächlich so schlecht, dass er gar nicht so wirklich bei mir ist, sondern ein Teil von ihm, ein Körperteil oder sein gesamter Körper liegt da nieder, schwitzt und friert. Und ich bin aber ein ganz harter Hund und habe gesagt, komm, wir ziehen's durch, deine dumme Kollegin und du, wir kriegen's irgendwie hin und nehmen heute trotzdem einen Podcast auf, der natürlich trotzdem um die Celebrities, Promis, VIPs und Schönen und Reichen dieser Welt geht. Aber Max, dir geht's ja wirklich saudreckig.
Ja, ich will auch gar nicht so rumjammern, aber ich habe seit Montagabend hohes Fieber. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal so lange so hohes Fieber hatte.
Nee, das hat man auch nicht.
Das ist schon seltsam, ne? Sowas hat man eigentlich nicht. Wie geht's dir denn?
Mir geht's super. Also ich kann über meine ganz normale Lebensbeschwerden reden, dass ich gerade zu viel Processed Food gegessen habe, was ich tatsächlich nicht machen will.
Was hast du denn gegessen? Männersalat?
Nee, ich war aber doch eine Art Männersalat. Also im übertragenen Sinne, also es ist ja so, dass Menschen oft denken, dass asiatisches Essen grundsätzlich gesund ist, ne? Aber ist es ja nicht, weil es oft sehr fettig ist und sehr salzig und sehr stark mit Glutamat oder sonst irgendwas versetzt. Also vor allem das, was man so im Friedrichshain auf der Straße kaufen kann, das Essen. Ich war in der Görlitzer
und Zucker
Straße.
In der Soße.
Oh, Zucker auch, genau. Ganz viel Zucker. Mayonnaise und so. Und ich war bei einem Dumplingladen in der Görlitzer Straße und da habe ich so eine Art Burger, vietnamesischen Burger irgendwie gegessen mit, also ich meine, more processed.
Du warst
kann,
bei Hahn West.
Ja. Kennst du
aber
das?
Ganz geil auch.
Ja, nee. Ich muss wirklich sagen, also je älter ich werde, desto weniger kann ich, also mein Ex-Mann meinte so, ja, aber das ist, was ist denn daran processed? Da meinte ich, okay, also ich habe ein Vegan Chicken Seitan Burger gegessen, wo der Seitan in Chicken Wings geformt war und nach Chicken Wings aussah und geschmeckt hat. Das heißt, more processed kann das schon mal nicht sein. Dazu gab es irgendwie so eine ganz krasse Chili-Mayonnaise, dazu irgendwie so eingelegten Rotkohl und ein lappenartiges Brötchen, was aussah wie so diese gelben Küchenschwämme, diese ovalen. Und das habe ich gegessen.
Hast du denn auch Dumplings auch gegessen? Oder
nee,
hast
Dumplings habe ich mir gespart. Nee, das habe ich gegessen und dann war mir so richtig übel. Und kennst du das, wenn einem übel ist und dann will man das irgendwie neutralisieren und isst einfach noch mehr?
Was hast du denn da? Noch was anderes?
Ein
oder
Sahnequark zu Hause.
Man sagt ja auch, Sahnequark schließt den Magen.
Genau, ich habe irgendwie gedacht, dass das meinen Magen so schmeicheln würde. Dann habe ich so ein was sind denn diese grüne Firma? Nicht Alnatura? Egal, auf jeden Fall so eine Hofjäger. Nee, ist egal.
Andexer,
genau. So ein Sahnequark Himbeere habe ich gegessen und dachte, und jetzt ist mir natürlich noch schlechter. Das ist das eine, was passiert ist heute. Oh mein Gott, poor me. Also ich rede jetzt einfach so viel, dass du dich mal wieder ein bisschen ausruhen kannst. Ja, also ich weiß durchaus, dass es dir nicht gut geht und jetzt bin ich auch ein bisschen quatschig, okay? Also dann habe ich das Problem gehabt. Und mein zweites Problem war, weil es ist jetzt ja an dem Wochenende, ist jetzt ja bei Purgisnacht. Ne? Tanz in den Mai.
Oh.
Ja?
Ja.
Das ist ja ein Hexen-Date.
Bist du da aktiv? Bist du da?
Als Hexe, ja, auf jeden Fall.
Ja?
Naja, also ich habe auf jeden Fall schon ja so ein bisschen, ich bin ja spirituell unterwegs, wie wir wissen, und habe ja mit meiner Wohnung und den ganzen Geistern und ungebetenen Gästen, die hier so sind, habe ich ja so meine Kämpfe auszukämpfen.
There's a dark spirit hovering behind him, as everybody knows.
And we were like, yes, so, and what now? Aber da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall habe ich gerade eine Ausräucherung gemacht und eine Segnung von meinem Haus und habe das mit Salbei Eukalyptus gemacht, mit diesen Bündeln, die man so anzündet. Und dann macht man gegen den Uhrzeigersinn, muss man das ausräuchern, die ganzen schlechten Energien. Und mit dem Uhrzeigersinn muss man das dann segnen. Und ich habe so eine Packung Liebe gekauft und eine Packung Wohlstand. So, das sind dann irgendwelche Kräuter.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, scheiße, ich habe Gesundheit vergessen. Aber dann dachte ich, naja, mit Liebe und Wohlstand kann man auch Gesundheit herstellen, glaube ich.
Ja, so. Wenn man es kreuzt.
Wobei, ne?
Ja.
Du hast Liebe und Wohlstand und bist trotzdem krank. Muss ich nochmal nachräuchern. Aber was dann passiert ist, ich habe quasi dann auch das gegen den Uhrzeigersinn gemacht. Das soll man aber mit dem Uhrzeigersinn machen. Und dann war ich ganz fertig und dann habe ich meiner Hexenfrau geschrieben und sie hat gesagt, es ist in Ordnung. Es wirkt trotzdem, hat sie gesagt. Naja.
Aber warum muss man es dann überhaupt in eine Richtung machen?
Na, ich glaube vor allem, dass Negative gegen den Uhrzeigersinn. Da kommt man nicht dran vorbei.
Okay. Und vielleicht wirkt es noch ein bisschen besser, aber da du da wahrscheinlich auch, ich glaube, du hast es wahrscheinlich auch schon üppig gemacht.
Ich habe super
schon
üppig gemacht und ich habe vor allem, ich habe es fast eine Stunde gedauert. Ich meine, ich habe auch eine sehr große Wohnung, aber ich habe trotzdem eine Stunde, habe ich überall hingeräuchert, gerade in den Ecken, wo ich immer denke, da sitzt einer. Da war ich besonders gründlich.
Und hast du schon einen Effekt? Spürst du schon einen Effekt?
Ja, ich hatte rasende Kopfschmerzen von dem Rauch. Aber nee, ich glaube schon. Doch, ich habe irgendwie eine gute, ich weiß auch nicht. Tatsächlich bin ich wirklich gut gelaunt. Und es tut mir fast leid, das zu sagen. Weil wir sind auch Twin Flames, wir beiden. Aber heute ist meine Flame alleine unterwegs und ich habe irgendwie gute Laune, weil ich wieder gesund bin und ich wieder Sport machen kann und ich wieder aufstehen kann und ich einfach rumrennen kann und alles kurz und klein schlagen kann. Und das Wetter schön ist.
Das musst du dir nur nicht leid tun, das ist doch einfach richtig schön. Ich freue mich doch darüber, wenn es dir so geht.
Ja,
das ist doch
trotzdem. Es tut mir
ideal.
Leid. Aber dafür habe ich schöne Themen für dich rausgesucht. Ich habe auch ein paar Themen, wo ich dir Fragen zu stellen muss, weil ich vergessen habe quasi die Grundgeschichte.
Ja, eigentlich ist diese Folge so ein bisschen eigentlich dein ewiger Traum gewesen. Nämlich, ich habe heute tatsächlich ein einziges Thema
mitgebracht.
Wie geht es? Mein Thema geht, Moneyboy ist der reichste Rapper Europas. Geworden.
Wow.
Über Nacht.
Okay, ich lese jetzt meine Themen vor und dann reden wir darüber zuerst. Außerdem ist diese Folge auch im Zeichen unseres Musikvideos und unseres Songs oder unserer Songs, die heute rausgekommen sind. Keine Liebe und Monaco. Falls ihr das noch nicht gehört habt, dann bitte guckt in die Shownotes, guckt es euch an. Ich würde sagen, wenn die Ärzte den Song Keine Liebe gesungen hätten oder singen würden, dann wäre das ein Nummer-1-Hit und vielleicht schaffen wir das ja auch trotzdem mit eurer Hilfe. Hört den einfach 10-mal hintereinander, das hilft. Klickzahlen, Klickzahlen, Klickzahlen. Ich möchte noch Spotify-Millionärin werden, deswegen hört euch diese Songs bitte an, weil das ist wirklich, also wir sind wirklich Balloonix über diese Songs. Auch der kleine Max in seiner Krankheit.
Voll.
Ich habe die Themen Mike Tyson und die Wasserflasche. Megan Fox unfiltered. Ich habe Roberto Blanco gesehen. A$AP Rocky ist ein netter Nachbar. Oh, dann gibt's Set zu dem Set-Shooting von, wie heißt nochmal, Helena Hutchins? Das Alec Baldwin-Shooting.
Ach so, ja.
Da gibt's, ich habe leider TMZ für mich entdeckt im Negativen. Ich habe das irgendwie abonniert bei Instagram und das ist wirklich, TMZ ist wirklich so grauenhaft. Das muss ich wahrscheinlich wieder ababonnieren. Aberkennen, aber das dazu werde ich was sagen.
Weil es nie anerkannt wurde.
Dann Johnny Depp und Amber Heard, natürlich der Trial aus der Hölle und dem Himmel zugleich. Boris Becker ist hoffnungslos mit Geld. Dann Coachella, ja, müssen wir wahrscheinlich drüber reden. Dann bin ich hier in einer ganz großen Sache dran bei Kim Kardashian und ihrer Tagesplanung. Außerdem haben wir Megan Thee Stallion. Und Maya Musk ist bei Heidi Klum dort. Das wird hier vielleicht noch eine Ernst-August-Kutschen-Geschichte. aber mich interessiert das tatsächlich mit Moneyboy sehr. Hat es was mit Twitch? Darf ich raten?
Ja, rate mal.
Hat es was mit Twitch zu tun?
Nee.
Hat es was mit Bitcoin zu tun?
Nee.
Hat es was mit seiner Kunst zu tun?
Nee.
Hat es was mit Ernst August von Ernst Anhalt von Anhalt zu tun, mit dem alten Anhalt zu tun, der ihn adoptiert hat.
Mit dem Mann von Zsa Gabor, tatsächlich hat es mit einer Investition zu tun und es gibt darüber noch nicht wirklich richtige Auskünfte von Moneyboy selbst, aber ein Rapper-Kollege von ihm hat, also auf eine Art hat es was mit Twitch zu tun, weil ein Rapper-Kollege von ihm hat auf Twitch, ein Rapper-Kollege, der relativ gut vernetzt ist, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass er die Wahrheit sagt, hat bei Twitch eine Zahl genannt.
Welcher Rapper-Kollege? Darfst du den Mann nicht sagen oder den Namen nicht sagen oder was?
Naja, das ist auf jeden Fall einer, der in der letzten Zeit so ein bisschen kontrovers diskutiert ist. Sinan G.
Kontrovers diskutiert ist, aber milder ausgedrückt.
Ja.
Es gibt Pädophilie-Vorwürfe, darüber will man aber eigentlich nicht reden, weil es so ekelhaft ist.
Ja, und vor allem, es ist auch auf jeden Fall sehr unklar, was da irgendwie los ist. Auf jeden Fall sehr unangenehm. Der hat eine Twitch-Sendung, wo er ja, über alles Gott und die Welt spricht. Sein kleiner Bruder von Sinanji, beziehungsweise sein großer Bruder, ist ja Roos, so ein Hip-Hop-Journalist.
Von daher, echt? Also das wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant.
Ja.
Das ist die Royalty,
ja.
Rap-Royalty.
Das ist
aber die sehen
Royalty.
Sich wirklich gar nicht ähnlich.
Die sehen sich nicht ähnlich, nee.
Und der Roos ist doch eigentlich ganz aber, cool, oder?
Ja, also der ist ja auch sehr irgendwie gut mit Flair befreundet und so. Ich weiß es irgendwie alles nicht so. Auf jeden Fall, trotzdem muss man sagen, wenn Sinanji irgendwas über die Rap-Szene sagt, dann kann man sich schon relativ sicher sein, dass das stimmt, weil der und sein Bruder einfach super gut vernetzt sind, mit vielen guten Leuten auch gut sind und ja, da einfach Informationen natürlich irgendwie ein bisschen schneller fließen, gossipmäßig. Also, und zwar geht es darum, dass Moneyboy vor ungefähr 10, 15 Jahren investiert hat in eine Firma namens Body Armor. Und Body Armor ist eine Firma, die Sportgetränke, so Gatorade-mäßige Sportgetränke
herstellt. Ja, die kenne ich doch.
Ja. Ich kannte die nicht.
Ja.
Ich kannte die tatsächlich nicht. Wieso lass?
Weil das irgendwie so, ich einfach jetzt gerade so ganz glücklich war, dass ich die kenne, weil ich im Gefühl habe, ich kann irgendwas dazu beitragen zu diesem Gespräch und ich war so ein bisschen stolz, dass ich die kenne. Aber ich weiß sie nicht, vielleicht kenne ich sie auch gar nicht.
Du hast gerade kurz vergessen, dass ich der Kranke bin, ne?
Ja.
Ich werde irgendwas beitragen. Ich werde auch, glaube ich, nach diesem Monolog, werde ich einfach mich zusammenbrechen, glaube ich.
Ist auch in Ordnung. Ja. Ich merke auch, es kostet dich deine letzte Kraft.
Also er hat in dieses Unternehmen Body Armor investiert. Er meinte, er hat selber auch im Interview mal darüber geredet und hat gesagt, ja, er hat irgendwie einen guten Riecher bei denen gehabt, hatte das Gefühl, das ist irgendwie geil. Und die gehörten schon zu 15% Coca-Cola und Coca-Cola hat jetzt letzte Woche die übrigen 85% auch gekauft. Für eine Summe von 5,6 Milliarden.
Boah.
Und Moneyboy hat sich auszahlen lassen und hat dadurch auf einen Schlag 98 Millionen
What?
Dollar gemacht.
Oh, ich mag ja. So Geschichten. Ich denke immer, das bin
das
ich.
Das ist geil, oder?
Ich denke immer, das hat irgendwas mit mir zu tun. Irgendwie denke ich, dass ich das sein könnte. Genauso wie ich
ja.
Alexander Klaff sein könnte, weil der nicht ganz so gut singen kann. Aber so ungefähr ist es, dass man quasi mit wenig Anstrengung ganz erfolgreich und reich wird. So sind wir Deutschen.
Ich finde das auch wirklich genial, weil ich irgendwie mich auch dran erinnere, wie Moneyboy früher immer über Lamborghinis gerappt hat. Und ich meine, das macht er wahrscheinlich immer noch. Ich höre das nur nicht mehr. Und diese Reichtumsfantasien, die, glaube ich, schon wirklich sehr weit entfernt von seiner Lebensrealität waren. Und jetzt ist der einfach so reich.
Wahnsinn. Aber ich meine, der ist doch auch ein Druggie, auch ganz schlimm, ne? Der ist doch Crystal Meth abhängig geworden, weil er das fürs Fernsehen ausprobiert hat.
Nee, das ist Felix Krull.
Ah ja.
Aber ich weiß nicht.
Aber Moneyboy hat auch viel Drogen genommen bei YouTube.
Ja, Moneyboy hat auch irgendwie immer darüber Witze gemacht, dass er immer Heroin nimmt und so. Da gibt's dieses Joyce-Interview, was wirklich sehr empfehlenswert ist, wo das war so ein Jugendfernsehsender, wo die Moderatorin dann die ganze Zeit versucht, irgendwie, er sei doch ein gutes Vorbild und kennst du das?
Nein.
Und dann sagt er die ganze Zeit, ja. Hier, man kann sich schon mal auch Heroin gönnen. Und dann meinte sie, das kannst du doch nicht sagen. Und dann sagt er, ja, ich habe einen Joke gemacht, als ich gesagt habe, ich habe einen Joke gemacht. Das ist so ein bisschen wie Studio Braun, entschuldigen Sie die späte Störung.
Aber hat er, ich dachte, der hätte auch wirklich Drogen genommen oder verwechsel ich den komplett mit Felix Krull?
Es gab tatsächlich mal ein Interview,
wo die ganze Zeit geballert hat.
Ja, es gab, genau, bei Rap ist TV mit unserer lieben Kollegin Jule Wasabi, liebe Grüße an der Stelle, wo er tatsächlich die ganze Zeit geballert hat, ja. Das gibt's aber nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, das ist irgendwie von YouTube entfernt worden. Ich glaube, der hat schon seinen Fair Share auf Drugs auf jeden Fall konsumiert.
Oh, Alter, aber es ist ja so reich. Ich meine, was, wie der sich jetzt wohl fühlt? Oder weiß er das schon länger? Aber jetzt ist das Geld vielleicht auf seinem Konto.
Ja, ne, also das habe ich mich auch gefragt. Also das ist schon wirklich, ich finde, das ist auch eine absurde Menge einfach an Geld.
Ja, das ist
ne?
so
also,
beyond. Also du kannst einfach, du musst wirklich literally nie wieder arbeiten. Also es sei denn, dass du das total verkackst. Also beziehungsweise, man will ja arbeiten, aber du musst dir nie wieder Sorgen machen. Wenn dieser finanzielle Druck weg ist, komplett. Ich weiß nicht, aber ich meine, das ist, glaube ich, ich glaube, wahrscheinlich fühlt man sich auch leer. Ich glaube, ich würde mich auch leer fühlen. Oder einfach nur geil. Ja,
ich bin halt gespannt, inwiefern das sein künstlerisches Schaffen auch inspiriert, ob er jetzt irgendwie
der könnte sich
einfach
die krassesten Produzenten einkaufen auch. Der könnte sich jetzt Features kaufen.
Ne? Also der ist ja so ein riesiger, also man muss ja sagen, Moneyboy an sich, wir haben noch gar nicht, haben wir überhaupt jemals schon mal hier in diesem Podcast
über
ihn
geredet?
Ja, das
Schlimme ist, dass ich denke, wir haben super viel über den geredet, aber wahrscheinlich war das einfach Felix Krull.
Es war Felix Krull.
Und der ist nicht Moneyboy.
Nee, Felix Krull ist nicht Moneyboy. Übrigens haben Raf Camora und Bones MC auch ein Getränk jetzt
Krokodil
rausgebracht. Ja, Wild Crocodile heißt das. Also ich finde, Moneyboy ist wirklich eine der interessantesten Medienfiguren eigentlich in Deutschland in den letzten 10, 15, 20 Jahren gewesen, weil diese, also so albern irgendwie das auch ist, was er da so gemacht hat oder macht, das war ja wahnsinnig prägend. Wahnsinnig prägend für die Sprache.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß überhaupt nicht, wer das sein soll. Ich dachte, ich kenne ihn aus diesem Podcast von dir und offensichtlich kenne ich den gar nicht. Aber was ist denn sein Werk, was so prägend und so war?
Also der ist ja damals auf die Bildfläche gekommen mit Dreh den Swag auf. Und allein dieses Wort Swag, allein diese Sprache, die der hatte, die komplett halt von US-Rappern geklaut war, die in Deutschland aber einfach. Ja, in Deutschland, genau, in Deutschland hat das niemand so benutzt.
Weil das sagt ja jeder jetzt.
Ja. Und er ist derjenige, der das nach Deutschland gebracht hat, der das hier irgendwie on vogue gemacht hat, der die Jugend wahnsinnig inspiriert hat damit.
Aha.
Und auch einer der Rapper, muss ich ganz ehrlich sagen, der dazu, also das ist jetzt komme ich in so ein Rap-Referat rein, aber der.
Kommst du in Fieberträume rein.
Der dazu beigetragen hat, dass in Deutschland diese Idee von wir dürfen nur darüber rappen, was wir wirklich erleben, so ein bisschen aufgeweicht haben. Also Rap lebt ja auch davon, von der Authentizität oder lange und so. Und das wurde in Deutschland auf jeden Fall ganz lange riesengroß geschrieben. Und dann hat er einfach gesagt, ja, ich habe irgendwie 20 Lamborghinis und hat aber in dem Video, also man sah dem Video an, dass er das nicht hat und dass das quasi erlaubt wurde.
Aber
da
das hat damals Toni
Kutura
schon von einem gelben Mazda eine Musik, wie du der bestimmt nicht ihm gehörte.
Naja, wie gesagt, das ist, er hat halt das komplett überhöht. Also die meisten Rapper haben sich irgendwie ihre Autos gemietet und so. Und der hat aber wirklich, der hat über Privatjets gerappt und du hast aber gesehen, der wohnt in einer ganz kleinen Wohnung da in Wien und brät sich da immer seine Burger und Chicken Wings und so. Und steht irgendwie vor einem Basketballcourt und hat so ein Buttermesser in der Hand und sagt, er hat hier einen Hawk und so. Und dieses Gefühl von, wir wissen die ganze Zeit nicht, ob das jetzt ein Witz ist oder ob das ernst gemeint ist, das war schon wirklich wahnsinnig faszinierend. Also ich habe bestimmt 3-4 Jahre meines Lebens wahnsinnig viel Moneyboy irgendwie konsumiert. Und der hat ja einfach immer weitergemacht. Also ich bin dann irgendwann ausgestiegen, aber ich glaube, bringt irgendwie immer noch einmal die Woche einen Song raus, mehr oder weniger.
Aber das müssen wir, glaube ich, alle mal für uns überprüfen, weil der ist jetzt nicht klassisch ein Prominenter. Wir müssen es alles immer angucken. Ich meine, wir müssen uns den, glaube ich, mal angucken, Max. Und jetzt mit deinem Kopfweh, da kannst du dich noch länger Referat halten. Das ist jetzt auch schwierig. Aber das hast du gut gemacht, finde ich, für deinen Zustand.
Vielen Dank.
Aber du hörst dich ein bisschen angestrengt an.
Ich muss auch zugeben, ich bin echt wirklich ernsthaft gerade richtig doll in Schwitzen gekommen.
Aber dann ruhe dich kurz aus.
Ich ruhe mich aus.
Ich werde jetzt die Geschichte
erzählen.
Willst
du das über die Dark Spirits, die hinter dir und
über
anderen
Megan
Menschen?
Fox. Oh Mann, ey, weißt du, also wirklich, wir haben ja ein kleines Snippet davon geklaut und vor unser Video gepackt. Und zwar geht es um das Megan Fox unfiltert Video, was es bei YouTube zu sehen gibt zum Cover auf der Glamour UK. Was auch ein geiles Cover ist, muss man sagen. Und sie ist in diesem Video und das ist 16 Minuten lang und ich habe es mir angeguckt. Zweimal habe ich es mir angeguckt. Ich finde es erstmal wahnsinnig meditativ. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber mich saugt das da rein. Ich finde die Art, wie sie spricht, das beruhigt mich so krass, fast so doll wie Studio Braun oder Olli Schulz und Jan Böhmermann. Also irgendwie hat das was für mich, was mich so krass beruhigt. Und ich finde, sie sagt richtig witzige Sachen teilweise und schlaue und gute Sachen. Und
schlimme, verstörende Sachen.
Und auch. Schlimme, ich habe es leider, aber ich habe leider, muss ich sagen, dass ich es trotzdem insgesamt super finde und die einfach geil finde in unserer Welt.
Ja.
So. Und was meinst du, was fandest du verstörend?
Ja, also es gab dann ja diesen Moment, wo sie eben gesagt hat, da ging es dann um dieses Bluttrinken, ne, was ja auch, worauf wir uns in unserem Lied ja auch beziehen.
Das fand ich so witzig, auf wie sie es erzählt hat.
Ja, und dann sagt sie aber, ja, und er würde es, also wir machen nur so klein paar Tropfen, aber er würde am liebsten sich einfach mit zerbrochenen Flaschen die Brust aufschneiden und sagen, I wanna bleed on you, und dann wird so ein bisschen gelacht und dann sagt die Interviewerin, ist das so schon mal vorgekommen? Und dann sagt sie, es ist auf jeden Fall nicht vorgekommen.
Ja, aber ich finde das halt auch so witzig, weil sie damit ja total spielt. Also sie sagt dann ja auch hinterher, für manche Leute ist das toxisch, was ihr hier sagt, aber eigentlich ist es für mich, sind es diese Twin Flames, die durch die Zeit gereist sind, um sich wiederzufinden und so. Und ich finde sie schon extrem cool, wie sie damit einfach spielt und das Ganze einfach ein riesiges Fuck you ist. Und ich meine, am Ende des Tages, und das sagt sie halt auch, ich meine, sie hat 3 Kinder, er hat 1 Tochter, die werden auch ein, in Anführungsstrichen, normales Leben haben, wo sie nicht die ganze Zeit geschminkt sind. Und sie sagt ja auch, dass sie eigentlich fast 10 Jahre untergetaucht ist, weil dieses Astronomic Level of Fame, ich finde auch, wie sie redet, die redet so ganz hoch stilisiert, hochtrabend. Also dieses Astronomic Level of Fame, was sie hatte damals, dass das halt eine traumatische Erfahrung ist und dass sie eigentlich posttraumatische Belastungsstörung hat und dass sie sich wirklich zurückziehen musste. Und
die Energie der ganzen Welt mehr oder weniger spürt, ne? Also
ja, aber das ist ja sowieso was, das ist ja ganz interessant. Jetzt können wir richtig ausschweifen. Ich lese gerade ein Buch, da geht es nämlich genau darum, dass man um Connection zwischen Menschen. Das heißt, ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Ja. Da geht es quasi darum, dass man eigentlich immer mit allen Menschen, die man trifft, also dass alle Menschen eben miteinander verbunden sind und ein Resonanzkörper sind, die etwas ausstrahlen und dass man, egal mit welcher Person man sich trifft, immer in eine Art unbewusstes Rollenspiel tritt, weil die Energie und die Gedanken, die man aussendet, die andere Person eben beeinflussen unbewusst. Und da geht es dann wirklich auch so um Quantenphysik und dass Teilchen eben von anderen Teilchen zu beeinflussen sind, auch über eine größere Entfernung und sowas. Und das ist ja das, was auch dann am Ende Spiritualität auch ist und was sowas ist wie so Seherfähigkeiten und sowas, dass man eben seine Energie auch sichtbar oder beziehungsweise nicht sichtbar mit den Augen, aber spürbar um sich herum trägt. Und es ist wirklich ein sehr interessantes Buch, aber deswegen, sie ist ja auf jeden Fall spirituell, auch dieses ganze Ayahuasca und das mit diesen Twin Flames und sowas. Das heißt, dass sie, wenn sie davon ausgeht, dass die ganze Welt connected ist und dass sie sagt, selbst wenn sie das nicht liest oder sich reinzieht bei Instagram, aber wenn es so viel negative Gedanken gibt über einen auf der ganzen Welt, dass sie das eben spürt. Und ich glaube dazu 1000% auch dran.
Also sie hat ja das Wort Entmenschlichung irgendwie in den Mund genommen öfters und ich finde, das trifft es tatsächlich sehr, sehr gut, weil so jemand wie Megan Fox, also sie hat dann gesagt, sie ist irgendwie als, sie war halt irgendwie ein Megastar, sie war gleichzeitig aber auch irgendwie, hat sich jeder so mehr oder weniger über sie lustig gemacht. Sie war ein Sexsymbol, aber wurde überhaupt nicht ernst genommen.
Ja, und alle sind gegen Bullying, aber Celebrities sind davon ausgenommen. Das ist ja auch so die Schlussfolgerung.
Ja, und sie hat gesagt, und das war mir tatsächlich auch gar nicht bewusst, also 2008 hätte sie schon angefangen. Ja. Hast du das mitbekommen oder ist das tatsächlich einfach so ein bisschen untergegangen?
Also das ist ein bisschen, um das auszureden, ich übernehme einfach für dich, okay, damit du dich ausruhen kannst. Und ich einfach alleine Karaoke singen kann. Sie sagt, dass sie damals schon, also dass sie quasi 10 Jahre bevor MeToo war und dass sie da schon sehr viel von dem gesagt hat, was passiert in Hollywood und dass sie dafür so ausgelacht wurde und eigentlich bestraft wurde. Und dass dann 10 Jahre später ganz viele sagen mussten, ja, okay, sie hat das, ich glaube, sie war damals schon immer so, sie hatte so ein bisschen so ein Punker-Wild-Child-Image auch schon damals, dass sie schon so Sachen gesagt hat, die man eigentlich nicht sagt. Daran erinnere ich mich schon. Also an konkrete Sachen erinnere ich mich jetzt nicht. Ob sie jetzt die erste und die einzige war, ich glaube, da gibt es auch viele Frauen, die sagen würden, wir haben das schon früher gesagt. Sie sagt dann aber auch, und das ehrlich gesagt, ich habe 1-2 Freundinnen, die auch prominent sind, die auch Schauspielerinnen sind, die extrem attraktiv sind und auch dafür besetzt werden und eben auch, ne, so sexsymbolartig sind. Und Megan Fox sagt, I was not a sympathetic victim. Also ich war quasi kein, weil ich natürlich auch dadurch, durch dieses Frauenbild meine Jobs bekomme, so. Und das sagen meine Freundinnen eben auch, dass die auch jetzt nicht gerne sich äußern würden, wenn ihnen was passieren würde oder es irgendein MeToo geben würde oder so, weil sie wissen, dass die dafür fertig gemacht werden, dass sie aber ja so aussehen, so. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, und das ist bestimmt ein Punkt, dass sie gesagt hat, so, mit mir hat man einfach nicht so gerne Mitleid, so. Und sagt dann auch was zur Feministin und dass sie auch sagt, dass sie dann plötzlich wurde sie zur Feministin hochstilisiert und plötzlich waren die Feministinnen auf ihrer Seite, bis sie angefangen hat, ihren Boyfriend, also Machine Gun Kelly, auf dem roten Teppich Daddy zu nennen. Und das ging ja wieder mal gar nicht, aber dass sie das eben auch so schwachsinnig findet, weil für sie ist eben Feminismus, dass man das eben auch sich ausdrücken kann, wie man will, wenn man seinen Boyfriend Daddy nennen will, freiwillig, dass das halt auch in Ordnung ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes Thema. Was ich allerdings wirklich richtig witzig fand, wo ich wirklich richtig gelacht habe, ist, wie sie sagt, wie sie Machine Gun Kelly kennenlernt. Natürlich alles super dramatisch. Die hatten irgendwie diesen Film und er wusste, er muss da hinfahren, weil die Szenen mit Megan Fox sind und er sie halt super hot findet. Sie sitzt bei so einem Table Read, wo sie die Drehbücher lesen oder das Drehbuch lesen und dann ist eine Rolle noch nicht besetzt. Dann sagen sie, ah, das ist Machine Gun Kelly, soll dafür besetzt werden und sie weiß nicht, wer das ist, googelt den und sagt dann nur so, ach du Scheiße, ich bin, we're gonna be in big trouble. Weil sie meinte, dass er physically, also vom Aussehen her, zu 100% der Typ Mann ist, den sie manifestiert hat, seitdem sie 4 ist. Und das dann sagt, das fand ich aber witzig, weil das kann auch eine Story sein, weißt du? Und dann sagt sie, und ich bin 4 Jahre älter als er, das heißt, wahrscheinlich habe ich ihn gemacht. Wahrscheinlich sieht er nur so aus, weil ich ihn 4 Jahre vorher manifestiert habe. Und dann ist er für mich geboren worden. Und ich finde, ey, wenn man das nicht so ernst nimmt, ist das richtig witzig. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich das
wenn
so rück...
Wenn man es ernst nimmt, dann ist es so krass.
Ja, aber das glaube ich nicht.
Ich glaube, dass er das auch glaubt. Also
ja,
ich glaube,
aber
sie
ist ja Entertainerin auch. Weißt du, wahrscheinlich hat
ja,
sie gesagt, oh my God, I was dreaming about you. Literally, I was like, I don't know, 4 or something. Und dann haben die daraus so einen Gag gemacht. Das würde ich jetzt mal sagen. Man darf das auch immer alles nicht so ernst nehmen,
ja.
Leute.
Ja, du hast auf jeden Fall recht. Ich fand es auf jeden Fall interessant, sie zu so
lange zu
reden.
Sehen am Stück.
Ja, und tatsächlich hat sie... sie hat ja auch gesagt, sie würde irgendwie, hätte gar keine Lust, intelligent oder lustig in der Öffentlichkeit zu sein, weil es wäre einfach lost.
Ja, das stimmt, ja. Das sagt sie.
Die
meine
Leute würden das sowieso
lost,
nicht.
Kennen sie nicht.
Genau. Und also so ging es mir dann aber auch, dass ich dachte, okay, krass, so habe ich sie gar nicht wahrgenommen und eingeschätzt. Also
ich glaube, die könnte eine sehr gute Freundin von mir sein.
Ich war mir halt bei manchen Sachen nicht ganz sicher, ob es ein Gag ist oder ernst, weil ich diesen Typen halt richtig
ja,
schlimm finde.
Ja, stimmt, wir haben auch dieses Video nochmal analysiert, dieses Interview von 2013, wo er so dummes Zeug redet. Ja, ich finde auch richtig schlimm, aber irgendwie spricht das auch für sie, ich weiß nicht. Ich meine, die war davor lange mit Brian Austin Green zusammen und die hatten, glaube ich, eine richtig normale, in Anführungsstrichen, Beziehung mit 3 Kindern, auch viel außerhalb der Öffentlichkeit. Also die war, glaube ich, auch viel Mutter und schwanger. Mit 3 Kindern, die hat sie auch in einem schnellen Abstand bekommen. Die war bestimmt 6, 7 Jahre lang, wo sie wirklich hauptberuflich Mutter war, was einen ja auch einfach erdet, so vom Ding her. Und irgendwie finde ich das, also ich finde sie auf jeden Fall super spannend, ich finde sie super lustig und unterhaltsam und natürlich das Bild dann zu bedienen und daraus Profit zu ziehen, sich dann aber dagegen zu stellen und so, das ist alles super schwierig zu greifen oder beziehungsweise da eine klare Stellung zu beziehen oder zu sagen, ich finde die jetzt deswegen scheiße oder ich finde, es ist einfach super schwierig. Aber für mich, wenn man das alles nicht so ernst nimmt, finde ich sie einfach nur wahnsinnig unterhaltsam.
Ich habe hier gerade nochmal gegoogelt, die hatte vor allem auch einen Riesenstress mit Michael Bay. Sie ist ja in diesen Transformers-Filmen ja. Gewesen auch. Und sie hat ihn als Hitler und Napoleon irgendwie bezeichnet, ist daraufhin, glaube ich, aus Transformers 3 rausgeflogen. Und hier steht, dass sie für ein Transformers-Casting wirklich, zu besagten Transformers-Casting erklärt Fox, sie habe wirklich einen privaten Ferrari von Michael Bay waschen müssen. Das ist doch
echt. Ja, okay, aber stimmt, in dem Zusammenhang erinnere ich mich auch an diese Aussagen von ihr. Ja, du, die wird so kranke Sachen erlebt haben. Also davon kannst du ausgehen.
Ja.
Und dafür ist sie irgendwie, ich finde, irgendwie hat sie was, ich weiß nicht, ich finde sie irgendwie cool. Das ist ja auch dieses Ding, dass Frauen, also ich habe das auch manchmal so, wenn ich so Castings mache oder auch bei Freundinnen, wenn dann so besonders hübsche Frauen, die nicht so gute Schauspielerinnen sind, die Rollen bekommen, für die andere gecastet wurden, die sie dann nicht bekommen haben, dann sind alle immer sauer auf diese Frau. Weißt du? Und da denke ich so, ja, okay, aber man muss halt sauer auf das System sein, was einfach dazu führt, dass offensichtlich im Kino, also klar, man kann dann auch auf die Produzenten oder auf die Regisseure, dass man andere Leute besetzt und sowas, aber trotzdem auf diese Person sauer zu sein, die nun mal so aussieht, wie sie aussieht, so, das finde ich schon auch hart. Und ich könnte mir vorstellen, ach, es ist einfach ein Interesse. Es ist ein sehr komplexes Thema, tatsächlich.
Ja. Ich fand es auf jeden Fall wirklich, ich fand es spannend und ich würde eigentlich gerne mehr von ihr sehen in dieser Richtung,
ja.
Weil ich fand sie auch als Schauspielerin wirklich hochgradig uninteressant.
Ja.
Das war irgendwie auf jeden Fall das Gegenteil von uninteressant. Das war wirklich
aber
sehr spannend.
Aber meinst du nicht einfach, die kriegen eine Reality-TV-Sendung?
Ja, es wäre auf jeden Fall ein High-Loss, wenn nicht, ne? Die Frage ist halt, es gibt ja die Gerüchte darüber, dass Machine Gun Kelly wirklich highly drug-addicted ist. Und ich glaube, dann ist so ein Schedule halt wirklich auch schwieriger durchzuziehen, wenn da die ganze Zeit Kameras sind, oder? Was meinst du?
Drogenschedule? Weißt du, was wir mal beim Film früher gemacht haben?
Auch ein Drehschedule.
Weißt du, was wir mal früher gesagt haben beim Film? Schedule, Schichle. Naja, auf jeden Fall glaube ich, dass man auch, wenn man richtig ordentlich Drogen nimmt, dann kann man damit super drehen.
Okay.
Wenn man
ich meine nur, ob das verheimlichbar ist.
Ja, also ich glaube, ein Luxus-Heroinabhängiger, der donnert sich ja nicht weg und legt sich dann an einen Hauptbahnhof in L.A., sondern der lived dann his life einfach normally.
Ja.
Ja, also was sie auch noch sagt, dass sie dann Ayahuasca zusammengenommen haben und dass er dann irgendwie die dreifache Dosis nehmen musste, weil die Ayahuasca-Anleiter gesagt haben, because behind you there's this very mean, dark spirit und dass der quasi die dreifache Dosis braucht, um überhaupt kooperationsbereit zu sein. Und das ist auch lustig, wie sie sagt, yeah, that's what everybody knew. Nobody was like, oh my god, everybody was like, yeah, so, and now what?
Und ich habe halt einfach gedacht, das ist einfach nur eine sehr nette Beschreibung dafür, dass der hochgradig drogenabhängig ist und deswegen eine
das
höhere Dosis
von
diesem
voll.
Zeug braucht.
Ich meine, klar, das ist ja auch ein Demon. Die Drugs sind die Demons.
Ja.
Aber guckt euch das mal an. Ich finde das wirklich, ich weiß nicht, ich bin davon fasziniert und ich kann das ohne Groll und Hass auf diese Person mir angucken und auch sehen, dass die auch einfach ein Opfer des Systems ist und ich finde sie auch einfach unterhaltsam und geil. Und ich finde sie wunderschön. Und ich war in der Paris-Bar und da war Roberto Blanco und der sah super aus. Dann haben wir uns darüber unterhalten, Max, und dann hast du gesagt, dass der wahrscheinlich nicht so ein netter Vater ist, weil alle in seinem Umkreis an Kindern sind irgendwie verrückt geworden oder drogenabhängig. Und er saß da, ein ganz netter Nachbar war das, ein ganz netter Mann saß da. Echt relativ fit. Also der saß da, der war nicht so, manchmal sitzt da Rolf Eden oder lange auch nicht mehr, saß da Rolf Eden so wie mit einer Puppe
Rolf
im Arsch.
Eden ist tot, oder?
Rolf Eden, ist der schon tot? Nee.
Doch.
Nee, das ist so jemand, wo man immer denkt, dass der tot ist. Warte.
Nee, und der ist nicht tot?
Der ist nicht tot, nee. Der ist halt sehr, sehr krank. Der ist auch 1930 geboren. Also.
Okay.
Ist auch mal gut. Nee, der ist, das steht aber auch als erstes, ist Rolf Eden noch am Eden. Rolf feiert am heutigen Donnerstag seinen 90. Geburtstag. Ach nee, ist am 6.2.2020. Nee, so alt ist Roberto Blanco natürlich auch noch nicht. Der ist 80, aber der sah richtig fit aus. Und agil. Aber dann hast du gesagt, dass der gemein ist. Wahrscheinlich. Also zu Patricia Blanco, die ja auch gesiezt hat und so, das war irgendwie alles ganz mies. Also wirklich, trotzdem, Eltern, reißt euch zusammen.
Wer sind sie,
hat
er zu ihr gesagt, auf der Frankfurter Buchmesse. Wer sind sie?
Ja.
Ja. Und der hat jetzt eine Autobiografie rausgebracht. Und ich frage mich, wie ehrlich man sein darf im Schlagergeschäft mit so Autobiografien. Inwiefern man quasi diese heile Welt so ankratzen darf.
Na nicht.
Wahrscheinlich gar nicht.
Nein, hat er gar kein Interesse daran. Seine Lebenslüge ist ja, dass er es auch als Schwarzer nie schwer hatte und dass es immer alles super war. Und in seiner Welt gibt es auch keinen Rassismus. Also ich glaube schon, dass gerade mit 90 hat man nicht das Interesse, das alles aufzudecken und sagen, es war doch alles ganz schrecklich, sondern eher sagen,
es war
geil.
Das ist aber natürlich auch das ist natürlich auch Selbstschutz, ne?
Also ja, natürlich, sage ich
die
doch.
Man ihm,
na,
glaube ich,
klar,
nicht so wirklich vorwerfen.
Nein, die werfe ich ihm ja gar nicht vor. Das ist ja genau, was ich meine. Also, das ist aber genau absolut fucking Ludli. Der hat halt einfach quasi dazu mit gute Mino zum bösen Spiel gemacht und ist da halt voll reingegangen in diese Rolle. Weißt du?
Ja.
Und natürlich aus Selbstschutz, klar. Was meinst du, was der für Scheiße gefressen hat die ganze Zeit, bestimmt?
Ja.
Absolut, aber deswegen meine ich trotzdem, so jemand hat mit 90, glaube ich, keinen Bock, auch für sich selber, weil ich glaube, diese Lebenslüge ist dann auch irgendwann, die glaubt man ja auch irgendwann selbst aus Schutz. Ist ja nicht nur dann nach außen, sondern wahrscheinlich wird der glauben, dass es eine geile Zeit war.
Ja, und ich meine eben auch mit den Kindern und so. Also, ich wusste gar nicht, dass er auch noch einen Sohn hat. Da gab es irgendwie letztens auch Schlagzeilen, dass der irgendwie Drogendealer ist und jetzt im Gefängnis sitzt und so. Das finde ich, das fand ich auf jeden Fall irgendwie krass. Aber gut.
Aber gut. Mike Tyson, das finde ich mal interessant, was du dazu sagst. Hast du mitbekommen mit Mike Tyson? Und der Wasserflasche? Und dem Fan?
Nee. Also der ist ausgerastet im Flugzeug.
Ja, nee, aber das genau
aber
schon
was
ist
ganz
gemein.
Genau passiert,
das finde ich schon alleine gemein.
Okay.
Dass es so in der Wahrnehmung so ist. Also pass auf, Mike Tyson saß im Flugzeug. Mike Tyson hat ja mal irgendwann diesen geilen Satz gesagt, den muss ich parallel mal suchen. Nee, oder google du mal parallel Mike Tyson Zitat zu Trolls im Internet.
Okay.
Mike Tyson saß in einem Flugzeug und dann war ein Typ, dessen Namen ich leider vergessen habe, der aber überall mit vollem Namen genannt wurde, warum auch immer, ein Fan in Anführungsstrichen, der ihn gehackelt hat. Und zwar die ganze Zeit. Alles auf Video. Mike Tyson. Und es ist wie wirklich ein Wahnsinniger, macht der den halt, also der reizt den halt, der will, dass der dem einen auf die Fresse haut. Weißt du? Also das ist einfach ganz klar. Mhm. Sein Anliegen ist von diesem Typen, dass Mike Tyson mir auf die Fresse haut. Der beschimpft den, der beleidigt den, sitzt dann irgendwie hinter ihm, tritt gegen den Sitz, was auch immer. Und irgendwann haut Mike Tyson mir halt auf die Fresse. Und dann nimmt sich dieser Typ natürlich einen Anwalt und will den jetzt halt auf ganz, ganz, ganz viel Geld verklagen. Der Typ ist irgendwie auch kriminell in ganz vielen Sachen, die auch damit jetzt keine Rolle spielen. Also Kokainbesitz und irgendwie Hehlerei und saß schon mal 15 Monate im Gefängnis. Das ist ja alles egal. Das heißt jetzt nicht, dass das irgendwas auf diese Aktion zurückschließen lässt. Aber trotzdem, ich hoffe, dass es einen Richter gibt, genau wie beim Drachenlord. Es ist der Drachenlord-Fall ein bisschen. Wenn du jemanden so lange reizt und ärgerst, und natürlich bei Boxern ist es ja so, wenn die jemanden schlagen, dann wird das sowas wie versuchte Tötung oder Totschlag oder sowas gewertet, weil die ja wie eine Waffe sind. Deswegen, ich finde das aber richtig gemein. Also ich finde es richtig krass und ich würde diesem Typen auf jeden Fall als Richter sagen, nee. So nicht.
Ja, es hat auch so ein bisschen was davon, irgendwie, so.
Den reizen,
also
damit er ihn verklagen
kann. Ja, genau. Auf jeden Fall. 1:1. Also er hat gesagt, Social media made you all way too comfortable with disrespecting people and not getting punched in the face.
Genau.
For it.
Und das ist jetzt quasi so, jetzt hat das jemand live gemacht und hat ihn dafür in the face gepuncht irgendwie. Das ist wie mit den Trolls. Also es war ein klassischer Troll, aber in real life.
Ja, ich finde ja, die Leute sollten irgendwie aufhören, sich zu hauen, aber grundsätzlich verstehe ich trotzdem auch, dass jemand, der, also Mike Tyson, der hat ja wahrscheinlich auch nicht die längste Zündschnur der Welt.
Nee, und das weiß man
und
auch.
Niemand muss das auch aushalten, sich so fertig machen zu lassen.
Ja, vor allem, wenn es darauf hinaus ist, wenn es wirklich gereizt, dass er ihn haut, weißt du? Ich hoffe, dass es irgendjemand auch so versteht. So, jetzt müssen wir noch etwas ausführlicher und dann sind wir auch durch. Aber wir sind auch schon bei über 38 Minuten. Max, ich finde, du hast es bislang sich sehr, sehr wacker geschlagen. Ich weiß, dass es dir schlecht geht und dass du auch voll starke Kopfschmerzen hast. Deswegen Chapeau an dieser Stelle. Aber wir müssen noch kurz über den Johnny Depp-Prozess sprechen, über den wir noch sehr, sehr viel und sehr, sehr immer weiter reden können, weil der geht jetzt noch 4 Wochen. Jetzt geht erst Amber Hart geht in den Zeugenstand. Dann kommt noch Elon Musk. Ja, Elon heißt es nicht. Alan, I know that, schreiben Leute immer wieder. Elon Musk kommt noch in den Zeugenstand und noch ganz viele andere Leute, die dann pro Amber sprechen, weil man muss sagen, bislang kommt Amber Hart nicht so gut weg. Das fing zum Beispiel damit an, dass sie. Und das ist ja lustig, weil man sagt ja immer, wenn man lügt, dann soll man möglichst detailliert lügen, damit Leute denken, okay, das ist so detailliert, Das kann nicht ausgedacht sein. Ne? Das ist ja so ein Trick mit der Lüge. Und die haben sich das auch gedacht, sie und ihre Anwältin, oder sie hat sich das gedacht wahrscheinlich alleine und hat gesagt, ja, und damals, als er mich geschlagen hat, habe ich mich immer mit dieser Schminke hier abgedeckt. Und ich weiß noch, ich hatte immer diese Schminkdose in meiner Tasche drin, weil ich immer meine Bruises abdecken musste. Und sie halten dann, das sind ja Geschworene, diese Schminkdose in die Kamera und sagt, diese war's, die war ein ständiger Begleiter von mir. Und das ist ja schon sehr detailliert und sehr auch auf, dass die
spezifisch.
Fans, ja, das und auch, dass die Jury sich das vorstellen kann und dadurch glaubt, ja. Ah, okay, krass, wie ist so. Und dann ist Folgendes passiert, die Firma dieser Schminkpalette sagt, I'm super sorry, but I show the receipts. Und die sagen, wir haben diese Schminkpalette erst 2 Jahre, nachdem sie die angeblich rumgetragen hat, auf den Markt gebracht.
Oh Mann.
So, das ist scheiße.
Also ich muss sagen, was mir am meisten irgendwie wehtut an dieser ganzen Geschichte, ist eine ähnliche Sache wie bei dieser Gil Ofarim-Verleumdungsgeschichte, dass einfach Opfer von häuslicher Gewalt, genauso wie jetzt beim Gil Ofarim Opfer von antisemitischen Übergriffen, einfach wegen solchen Menschen, die öffentlich sowas abziehen, grundsätzlich weniger geglaubt wird. Und das finde ich, eigentlich skandalöse und wahnsinnig schlimme und fürchterliche daran. Was mich auch richtig, richtig wütend macht, wo ich mich echt frage, also wir wissen es ja noch nicht, wir können es auch noch nicht so richtig wissen. Im Moment sieht es wirklich so aus, als ob...
Nein, ich finde, das hat einer mit dem anderen nichts zu tun. Es kann sein, dass sie innerhalb der Beziehung, dass es eine gegenseitig abusive Relationship war, aber die Sachen, die sie hier vor Gericht bringt, die stimmen halt nicht. Also das ist genauso, wie Gil Ofarim bestimmt dort benachteiligt wurde, aber nicht antisemitisch irgendwie beschimpft wurde oder in der Vergangenheit auf jeden Fall schon antisemitisch beschimpft wurde. Ja. Aber das dann so quasi anhand, es ist echt interessant. Also es gibt dann ja auch diese Psychiaterin oder Psychologin oder Therapeutin, die sie 2x12 Stunden gesehen hat und sie diagnostiziert hat und die sagt, sie hat irgendwie eine bipolare Störung. Ich nagel mich nicht fest, aber irgendetwas, wo sie schon sagt, dass es schwierig ist, Beziehungen zu führen. Und sie sagt aber, dass sie, weil sie ist eigentlich hingegangen, weil sie bewiesen haben wollte, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung hat von diesem Missbrauch oder von diesen Misshandlungen. Und sie sagt, dass sie das halt nicht hat und dass sie im Gegenteil, dass sie hat das quasi sehr doll übertrieben und gefaked, die ganzen Aspekte, die man hat, um eine posttraumatische Belastungsstörung zu diagnostizieren. Und dann sagt sie auch, nach welchen Methoden.
Ich glaube, sie hat bei 12 von 13 Symptomen Ja gesagt in der ersten Fragerunde. Und sie meinte, das wäre so unüblich. Ja. Also damit wäre man quasi eigentlich nicht lebensfähig.
Genau.
Das ist,
ja. Und sie hat auch gesagt, es gibt wohl so, weil er meinte, wie kann man das wissen? Und es gibt auch wohl so einen Test, so einen Standardtest, den man da macht. Und sie meinte, damit kann man das schon auch einfach, das ist grundsätzlich anerkannt medizinisch, kann man das dann eben ausschließen, dass sie das wirklich hat. Johnny Depp war natürlich in dieser Beziehung grauenhaft. Wir haben ja auch so Videos gesehen, das ist jetzt auch alles nicht schön. Ne? Also es ist tatsächlich, er ist ja auch, aber trotzdem wünsche ich mir, irgendwie auch für ihn, ich meine, für ihn ist es auch wirklich scheiße gelaufen. Wenn das wirklich so ist, die haben sich halt gegenseitig einfach in den Wahnsinn getrieben, wie so eine klassische toxische Beziehung. Und er hat dadurch so einen großen Schaden genommen. Ne? Also beruflich, aber auch was seine Kinder angeht. Und es gibt ganz viele Freunde von ihm, die im Zeugenstand sitzen und weinen. Und ich meine, es gibt bislang keinen einzigen Menschen, der für sie gesprochen hat. Ne? Also sie scheint wirklich eine höchstgradig cholerische, bösartige Person zu sein. Auch ihre ehemalige Assistentin, der sie ins Gesicht gespuckt hat, nachdem sie eine Gehaltserhöhung wollte und so. Also es ist schon einfach krass, wie viel sie lügt und wie viele Leute einfach sagen, die ist verrückt. Und das posten und twittern und Instagram gerade auch ganz viele Leute, die einfach sagen, sie ist eine mean-spirited person und ich kenne sie persönlich. Warte, wer hat das denn? Irgendwelche Promis haben dazu auch was gesagt. Und irgendwie wünscht man sich einfach, dass Johnny Depp da rehabilitiert wird. Sorry, das sehe ich so.
Ja, ich, wie gesagt, nach allem, wie es im Moment aussieht, wünsche ich mir das auf jeden Fall auch. Ich bin total gespannt, wie dieser Prozess noch weiter verlaufen wird. Und du hast es ja gesagt, das ist die Hölle und der Himmel gleichzeitig, weil so nah an so prominenten Menschen.
Ja, und haben wir jetzt rausgefunden, warum das öffentlich ist und die Kardashians nicht? Wahrscheinlich in England ist es anders. Ich meine, das ist wirklich geil. Ich finde es, also alleine sich Johnny Depp so lange rein zu abziehen, wie er da irgendwie sein Schmierentheater als Jack Sparrow irgendwie aufzieht und teilweise auch immer lachen muss, wenn immer wieder
er muss auch
Objection,
immer lachen,
hearsay,
ja.
Objection, hearsay und er, oh, oh. Und diese Gesichter, die er macht, das ist schon einfach richtig witzig. Weißt du, an wen er mich erinnert, und das hat schon meine schlaue Freundin Sarah gesagt, die hat die Synchronisation von Euphoria gemacht, dass
ja.
er mich auch an Rue, heißt sie? Nee, wie heißt sie nochmal?
Rue,
Zendaya?
Ja.
Rue erinnert?
Ja.
Und dass du dieses, oh, und dass meine Freundin Sarah hat gesagt, dass sie glaubt, dass Rue in ihren Drogengeschichte Anweisungen bekommen
so
hat,
Jack Sparrow
bekommen hat. Und ich finde, in dem Prozess erinnert er mich nämlich an sie teilweise. Wäre so,
das stimmt, ja.
So ein bisschen.
Ach, dieses, man muss aber sagen, es gab irgendwie wirklich von der Verteidigung, beziehungsweise, was heißt das, Nebenklage, oder wie nennt man das?
Wen
also
jetzt?
das Team von Amber Hart hat gegen Jack Sparrow, wollte ich gerade schon sagen, gegen Johnny Depp diese eine Sache, wo er diese Tabloids vorgelesen hat. Hast du das auch gesehen?
Nee.
Da hat er verschiedene Schlagzeilen darüber, wie desolat irgendwie der Zustand von ihm sein soll und so durchgelesen. Und da hat auch wirklich der ganze Saal, also da haben auch die Geschworenen irgendwie gelacht und so, weil es auch so lächerlich war. Und es fand ich auch interessant, dass
Popanne, was sagt
ja,
das die polizeiartig?
Ja, also er hat gesagt, ja, hier, so schlimm geht's ihm wirklich. Und also, wo man irgendwie sagen muss, das ist ja unser Metier und wir wissen einfach ziemlich genau, dass man von allem, was da drin steht, mindestens mal 95% erstmal abziehen muss. Und trotzdem führt er quasi diese Tabloid-Artikel so auf, als ob das einfach
given fact
Realität
ist. Ja, okay.
Genau, einfach given fact sind. Und er fragt dann immer, habe ich das richtig gelesen? Und dann sagt er immer, ja, sie haben das richtig gelesen. Sie sollten den Artikel auch lesen, ist echt ein toller Artikel und so. Und macht sich da so ein bisschen drüber lustig. Und die Leute kichern sich irgendwie auch einen ab. Also ich habe das mit der Puderdose nicht mitbekommen. Ich habe nur dieses mit diesen Tabloids mitbekommen. Da hat mich schon auch ein bisschen gefragt, okay, was das für eine Strategie irgendwie
Oh, das ist auch so hart, dass irgendwie soll. Ja, und dann sitzt er da und dann wird die Assistentin oder irgendjemand wird befragt, und dass immer Amber Hart nicht mit denen Zeit verbringen sollte. Und dann ist halt so eine Close-Off Johnny Depp. Und dann sagt sie, why didn't she want to spend time with Mr. Depp? Und dann sagt sie so, because she found it boring to be around him and his old friends. They were just old men playing guitar. Und Johnny Depp ist so, ja. Also auch so, ich meine, wenn du diese Frau wirklich mal geliebt hast, natürlich ist das trotzdem verletzend, weißt du? Also natürlich ist das.
Ja, klar.
Es ist trotzdem einfach, auch wie die da so 10 Meter auseinandersitzen, ne? Und ich meine, die waren ja mal offensichtlich crazy in love, ne? Also, das ist schon einfach bei allem einfach super traurig und trotzdem eben super unterhaltsam, wie immer alles bei Comedy eigentlich.
Du hast gerade eben gesagt, eine bipolare Störung ist diagnostiziert worden.
Genau,
du hast gesagt, du weißt es nicht genau. Es ist, es gibt tatsächlich verschiedene Medienberichte dazu. Ich habe das andere aber nicht mehr gefunden, weil ich nicht mehr genau weiß, wie das heißt. Also, in manchen Outlets steht, es ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Aber vielleicht kannst du mir da helfen. Du weißt ja sowas auch. Sowas wie trichonisch oder so?
Ja.
Weißt du, gibt es sowas?
Ja, so ähnlich.
Auf jeden Fall habe ich das auch schon gelesen.
Ja, das stimmt auch nicht. Bipolar stimmt nicht, weil man kann als bipolare Person auch eine Beziehung führen. Deswegen, das stimmt nicht. Also das habe ich nicht richtig gesagt. Aber das finden wir noch mal raus.
Ja, genau. Wie gesagt, da vielleicht wird sich da in der nächsten Woche auch noch mal klären.
Ich bin so gespannt, wenn sie in Zeugenstand geht, ne?
Ja, da bin ich wirklich auch sehr, 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 sehr gespannt drauf.
Wir werden weiter darüber sprechen. Max, du bist jetzt fast entlassen. Wir werden noch ein bisschen was für Podimo aufnehmen. Das könnt ihr euch dann weiter anhören. Und zwar sind die liegen gebliebenen Themen unter anderem Megan Thee Stallion. Da habe ich ein paar Fragen auch an dich. Dann Coachella und in dem Zusammenhang auch Olivia Wilde. Außerdem Boris ist hoffnungslos mit dem Geld und A$AP Rocky ist ein netter Nachbar und die TMZ Bodycam zu dem Set-Shooting. Also wir haben hier noch einige Sachen, die ihr dort hören könnt. Ihr könnt unter go.podimo.com/promi ein Probeabo abschließen. Ihr findet auch nochmal alles in den Shownotes. Kommt auch zu unserer Tournee und hört unseren neuen Song Es ist keine Liebe, der jetzt online ist, und hört diesen Song einfach bitte 1000 Mal, weil das freut uns einfach sehr, wenn da möglichst viele Klicks drauf sind und wir vielleicht doch einfach wie die Ärzte auf Platz 1 damit gehen. Deswegen, bis dahin, Max, gute Besserung und ja, tschüss. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao.
Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.